Die Lesung für heute steht im Lukas-Evangelium, im 19. Kapitel, die Verse 1 bis 10. Jesus kam nach Jericho. Sein Weg führte ihn mitten durch die Stadt. Zachäus, der oberste Zolleinnehmer, ein reicher Mann, wollte unbedingt sehen, wer dieser Jesus war. Aber es gelang ihm nicht, weil er klein war und die vielen Leute ihm die Sicht versperrten. Da lief er voraus und kletterte auf einen Maulbeerfeigenbaum. Jesus musste dort vorbeikommen und Zachäus hoffte, ihn dann sehen zu können. Als Jesus an dem Baum vorüberkam, schaute er hinauf und rief: Zachäus, komm schnell herunter. Ich muss heute in deinem Haus zu Gast sein. So schnell er konnte, stieg Zachäus vom Baum herab und er nahm Jesus voller Freude bei sich auf. Die Leute waren alle empört, als sie das sahen. Wie kann er sich nur von solch einem Sünder einladen lassen, sagten sie. Zachäus aber trat vor den Herrn und sagte zu ihm: Herr, die Hälfte meines Besitzes will ich den Armen geben. Und wenn ich von jemand etwas erpresst habe, gebe ich ihm das Vierfache zurück. Da sagte Jesus zu Zachäus: Der heutige Tag hat diesem Haus Rettung gebracht. Denn, fügte er hinzu, dieser Mann ist doch auch ein Sohn Abrahams. Und der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist.
Ihr Lieben, jünger wird man auf dem Weg. Das ist schon fast so ein Werbeslogan für eine Beauty-Firma, ne? So, jünger wird man auf dem Weg. Aber es geht nicht darum, vom Alter jünger zu werden, sondern Nachfolger zu werden. Das ist das, worum es hier in diesem Vers geht und das haben wir auch auf der Freizeit erlebt. Jünger, also ein Jünger ist ein Schüler von Jesus, jemand, der zu ihm gehört und von ihm lernen will. Und das geschieht auf dem Weg. Das ist die große Botschaft des Lukas-Evangeliums. Von Anfang bis zum Ende ist das so das überleitende Thema, was im Lukas-Evangelium immer wieder begegnet. Dass nämlich ein Leben im Glauben und auch Wachstum im Glauben, das passiert nicht am Schreibtisch. Ganz ehrlich, ich bin ein großer Freund davon, auch am Schreibtisch Bibel zu lesen. Ja, tut das gerne. Aber das, wo es passiert, wo Wachstum geschieht, da wo wir Schritte gehen, das ist mitten im Leben. Da funktioniert tatsächlich die Bibel und auch das Leben im Glauben Jesus funktioniert anders, als wir das in unserer Kultur gewohnt sind. Wir müssen ja für alles eine Ausbildung haben, ne? Aber ich meine, wenn du irgendwelche Menschen an den Zehen, also Zahnschmerzen haben, irgendwie fummeln willst und gucken willst, dass ihnen wieder gut geht, brauchst du eine Ausbildung. Würdet ihr mit Zahnschmerzen zu jemandem gehen, der dafür nicht ausgebildet ist? Wer wird das machen? Mal kurz Hand hoch. Auch jetzt hier? Warte, ich habe eine Zange drüben. Wir brauchen für alles eine Ausbildung. So. Das gilt nicht nur für Zahnärzte, das gilt für Handwerksberufe genauso. Es gilt sogar für Pastoren, brauchen eine Ausbildung. Ohne Ausbildung kannst du dich hier vorne nicht hinstellen, nicht Gemeinde leiten, wahnsinnig langes Studium. So. Und selbst in den meisten Gemeinden musst du eine Ausbildung machen, um überhaupt vor eine Gemeinde treten zu können, um zu predigen. Es ist wahnsinnig selten, dass Gemeinden sagen, hey, wer von euch hat eine Gabe, lebt sie aus. So. Aber da merkt ihr, bei uns ist es häufig so, du hast eine Ausbildung, die machst du und danach darfst du dann anwenden, was du gelernt hast. Bei Jesus ist es anders. Bei Jesus ist das Gleiche miteinander verknüpft. Jesus ruft Menschen in die Nachfolge und er fordert sie gleich auf, es umzusetzen. Und das ist der Weg. Der Weg Jüngerschaft trainiert sich, Glauben trainiert sich auf dem Weg, indem du mit Jesus unterwegs bist. Und wir haben das in den letzten zwei Wochen erleben dürfen, wie Jesus in unserer Gemeinschaft auf unserem Weg miteinander seinen Weg mit uns gegangen ist. Und das war großartig. Im Johannesevangelium beginnt das Ganze so, auch strukturell, dass Johannes damit, im Johannesevangelium, Lukas. Es beginnt, das Lukas-Evangelium beginnt damit, dass Lukas in den ersten Kapiteln direkt klar macht, dass es anders ist, als bei den anderen. Lukas schreibt in seinen ersten 4 Versen so eine Einleitung, wo er sagt, dass er alles, was Jesus getan hat, dass er das als wie ein Geschichtsschreiber akribisch gesammelt hat und ganz genau dem nachgegangen ist, um es genau von Anfang an her zu erzählen. Und deswegen beginnt er nicht wie die anderen Evangelisten erst an der Stelle, wo Jesus öffentlich auftritt und beginnt zu predigen. Wenn Lukas sagt von Anfang an, dann meint er von Anfang an, er beginnt tatsächlich sogar noch vor der Geburt von Jesus. Und er beginnt damit, in den ersten Kapiteln zu erzählen, wie ein Mann namens Johannes, wie seine Geburt angekündigt wird und wie er geboren wird und groß wird und wie er einen Auftrag kriegt, nämlich, und jetzt kommt's, er soll dem Herrn den Weg bereiten. Das ist von Anfang an dieses Wegthema drin. Er soll die Menschen darauf vorbereiten, dass Gott kommt und so auf Jesus verweisen, dass ihr Herz offen ist und er einziehen kann. Und Lukas lässt keinen Zweifel in diesen ersten Kapiteln daran, dass das auch unsere Aufgabe ist, so zu leben, dass wir Jesus den Weg bereiten. Ganz ehrlich, keiner von uns, egal wie weit du im Glauben bist oder denkst, dass du bist, keiner von uns kann Glauben in jemand anderem machen. Das Einzige, was wir tun können, ist, Vorbild zu sein, Zeuge zu sein dessen, was Gott in unserem Leben getan hat, auf Jesus zu verweisen und den Weg zu bereiten und zu hoffen und zu beten, dass Jesus hineinkommt in dein Leben und eine offene Tür findet. Wegbereiter. Es beginnt schon dieses ganze Evangelium mit diesem Thema. Und dann in der Mitte des Evangeliums geht es wieder um diesen großen Weg. Die anderen Evangelisten erzählen alle von dem Weg, den Jesus von Galiläa, wo er beginnt zu handeln, nach Jerusalem in Judäa geht. Da ist ein Weg zwischen, da muss er hinkommen. Dieser Weg, der dauert im Johannesevangelium gerade mal einen Vers. Ja? Ich glaube Johannes 12, Vers 12 oder so, guck mal nach. Plötzlich sind sie da. So, Johannes erwähnt das so, by the way. Ach ja, und sie kommen nach Jerusalem. So, Markus macht ein bisschen mehr Worte, das ist ungefähr ein Kapitel. Matthäus hat so fast 4 Kapitel, das reduziert sich aber, wenn du die liest, auf einmal sehr schnell, weil du merkst, in diesen 4 Kapiteln ist einmal eine große Predigt von Jesus über 2 Kapitel. Das dampft sich schon mal ein und nach der Predigt, da sind noch ganz viele dabei, die heilt er dann, da werden noch ein paar Wundergeschichten erzählt und dann sind sie schon wieder da. Also auch da ist der Weg ganz kurz. Anders bei Lukas. Lukas erzählt von diesem Weg, wie er die Jünger erst in den ersten Kapiteln erzählt er dann, wer Jesus ist und wie er die ersten Jünger beruft, seine Schüler, wie er sie in die Nachfolge ruft und sie bittet, folgt mir, lernt von mir. Und wie sie sich dann auf den Weg machen. Und Kapitel 9, Vers 9, da machen sie sich auf den Weg nach Jerusalem und dann erzählt Lukas in 10 Kapiteln von diesem Weg. Denn Jüngerschaft lernst du auf dem Weg. Immer und immer wieder erzählt er davon, wie Jesus seine Jünger lehrt und trainiert und verändert auf diesem Weg. Denn wir lernen Nachfolge, wir lernen ein Leben im Glauben nicht am Schreibtisch, sondern wenn wir mit Jesus und miteinander unterwegs sind. Das ist das, was die Jünger lernen. Über 10 Kapitel können wir davon lesen. Und dieser Weg, auch dieser Weg beginnt damit, nicht, dass Jesus sagt, so jetzt 10 Kapitel lang, lauf dir erstmal hinterher und guck nur zu. Er nimmt sie direkt mit rein. Dieser Weg beginnt, nachdem er die 12 berufen hat, sendet er sie aus und sagt so, geht und erzählt von mir. Und als sie wiederkommen, wählt er 70 aus und sagt, los, geht und erzählt von mir. Auch dieser Weg mit Jesus ist immer aktiv. Von Anfang an holt Jesus sie hinein und sagt, es geht nicht nur darum, für euch zu lernen, sondern dann das, was ihr gelernt habt, immer umzusetzen, zu leben, nach außen zu bringen und ein Zeugnis meiner Liebe in einer verlorenen Welt zu sein. Das ist das, was die Jünger immer wieder lernen. Und selbst am Ende, ich habe gesagt, es beginnt damit, es ist das zentrale Stück der Weg des Evangeliums und es endet damit. Die letzte große Geschichte im Lukas-Evangelium, das ist, nachdem Jesus gekreuzigt und wurde und gestorben ist und dann begraben wurde Und als die Jünger nichts mehr erwartet haben, ich weiß nicht, wie du heute hier bist. Ich weiß nicht, was du vom Leben erwartest. Vielleicht gibt es Dinge in deinem Leben, wo der Zerbruch so tief ist, dass du dich gar nicht traust hinzugucken, weil der Schmerz dich sonst übermannt. Vielleicht sind das Erfahrungen der letzten Wochen, des letzten Jahres deines Lebens. Vielleicht liegen sie schon Jahrzehnte zurück, aber du erwartest dann nichts mehr. Vielleicht erwartest du nicht mal mehr, dass Gott dein Herz berührt. Ich will dir sagen, du bist damit nicht allein. Wir haben das erlebt. Ein paar von uns haben das erzählt. Wir haben das erlebt auf der Freizeit, dass auch in uns manchmal dieses "Ich erwarte nichts mehr" ist. Egal, wie lange du mit Jesus auf dem Weg warst. Und den Jüngern ging es genauso. Sie haben gar nichts mehr erwartet. Jesus war gestorben, ihre große Hoffnung beerdigt. Weißt du, wie es sich anfühlt, wenn Hoffnungen beerdigt sind? Und dann machen sie sich auf den Weg von Jerusalem nach Emmaus. Sie wollen zurück in ihr altes Leben, zurück in ihre Familien, zurück dahin, wo sie hergekommen sind, weil alles, was sie gehofft haben, zerbrochen war. Und dann begegnet ihnen Jesus auf dem Weg. Unerwartet. Erst erkennen sie ihn nicht. Aber nach und nach kommt er rein. Er erzählt ihnen von sich, von dem Alten Testament, von den Schriften, wie es immer um ihn ging, immer. Und was passieren musste. Und dann gibt es diesen unglaublichen Moment, als sie beim Abendessen zusammensitzen. Sie essen einfach Abendessen zusammen. Eine alltägliche Situation, die jeder von euch erlebt. Und mitten im Alltag auf einmal erkennen sie ihn. Und dann sagen sie diesen Satz: Brannte nicht unser Herz, als er mit uns auf dem Weg war und uns die Schriften ausgelegt hat. Brannte nicht unser Herz? War da nicht eine Sehnsucht, eine Leidenschaft auf dem Weg? Was machen sie? Sie rennen zurück zu den anderen Jüngern und sie erzählen ihnen davon. Und dann begegnet auch Jesus den anderen Jüngern. Und auch da fordert er sie wieder auf und sagt: Und jetzt geht. Geht in diese Welt, seid Zeugen meiner Liebe und all dessen, was ihr erlebt habt. Leben nicht nur für euch. Leben für diese Welt. Das ist das zentrale Thema des Lukas-Evangeliums, wie Jesus uns auf dem Weg, mitten im Alltag begleitet und wir mitten im Alter lernen, mit ihm zu leben. Nicht nur sonntags morgens hier, sondern an jedem Tag, zu jeder Zeit, in jedem Augenblick will Jesus da sein und dich begleiten. Und was will er dir beibringen? Eine tiefe, tiefe Botschaft. Für Lukas ist die besonders wichtig. Die anderen erzählen auch davon, aber für Lukas verliert sich fast da drin, wenn er sein Evangelium schreibt. Und er spricht von dieser großen Hingabeliebe Gottes. Die Evangelisten, die vier, die wir haben, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die erzählen ja alle im Prinzip die gleiche Geschichte. Immer so ein bisschen aus einer anderen Perspektive auf Jesus und wir können Unterschiedliches lernen. Aber für Lukas ist es besonders. Lukas erzählt, viele Theologen sagen, bei Lukas, im Lukas-Evangelium ist Jesus besonders menschlich. Ja, vielleicht habt ihr das schon mal gehört. Bei Lukas begegnet uns Jesus so als Mensch. Wenn ihr ein Edding dabei habt, gleich einen dicken Strich durchs Gehirn machen an der Stelle, ist überhaupt nicht wahr. Also es ist völlig irre eigentlich, dieser Satz. Denn wie sind Menschen? Das ist für Lukas auch klar. Lukas ist Arzt. Der kennt die Not der Menschen. Er hat sie gesehen. Wie kein anderer beschreibt er das Leiden der Menschen, denen Jesus begegnet. Die Wunden und ihre Verletzungen und ihre Herausforderungen beschreibt er teilweise so detailliert, wo du merkst, es kann nur ein Arzt beschreiben. Ja? Der kennt das Leid dieser Welt. Menschen sind leidend. Menschen haben Not, sind herausgefordert. Menschen sind verletzt und verwundet, sehnend. Menschen sind auch verletzend. Wir verletzen einander. Und zwar mit einer großen Offenheit und Bereitschaft, und oft kriegen wir es nicht mal mit. Lukas weiß von der Bosheit von Menschen. dass wir manchmal nicht nur verletzend sind, weil es so nebenbei aus Versehen passiert, sondern manchmal passiert es sehr bewusst. Und wir verletzen sogar die Menschen bewusst, die wir am meisten lieben. Der Mensch ist nicht gut bei Lukas. Wir sind nicht das Beste, was wir sein könnten. Oft nicht. Menschen sind erlösungsbedürftig. Und wir brauchen Rettung. Das ist das, was den Menschen ausmacht. Und das ist Jesus genau nicht. Was wir bei Lukas sehen, ist die Menschenliebe Gottes. Nicht seine Menschlichkeit, sondern seine Menschenliebe und die Art, wie er sich hingibt aus einer tiefen Liebe und Sehnsucht zu euch. Das ist das, was Lukas beschreibt. Wie sehr Gott euch liebt und wie er sich auf den Weg gemacht hat, seinen Thron im Himmel verlassen hat, Mensch geworden ist, in Entbehrung und Leid und Schmerz und Schande gelebt hat, Verachtung getragen hat, ausgepeitscht und bespuckt wurde, verlacht und verhöhnt wurde, an ein Kreuz genagelt, um das größte Zeichen seiner Liebe zu zeigen und zu sagen, guck her, niemand wird dich jemals mehr lieben, als ich es tue. Lukas beschreibt die Menschenliebe Gottes und seine Bereitschaft zur Hingabe. Und wir haben gerade, Anna hat es vorgelesen, ein Vers, ein Text gehört, Lukas 19, Vers 1 bis 10, diese Geschichte von Zachäus. Und die endet eigentlich endet sie da nicht. Da haben wir auch hingeguckt. Lest gerne weiter, ist besonders, wie sie weitergeht. Aber Vers 10 ist so ein Schlüsselpunkt. Viele Theologen sagen, das ist der Vers, der am meisten die Botschaft des ganzen Evangeliums zusammenfasst. Lukas 19, Vers 10. Der Menschensohn ist gekommen, um zu suchen und zu retten, was verloren ist. Darum geht es. Gott macht sich auf den Weg, das Verlorene zu suchen, zu finden und zu retten. Darum geht's. Auf diesen Weg hat Gott sich gemacht. Und Jesus versucht seinen Jüngern jetzt beizubringen, auf dem Weg, wie das gelingt. Hingabe, Liebe für die Gebrochenen, die Verletzten, die Verzweifelten, die Ringenden, die Suchenden, die Verlorenen zu leben. Und deswegen macht Lukas das auch anders als andere Evangelisten, die diese ganzen Wunder- und Heilungsgeschichten, Matthäus zum Beispiel, der rafft die einfach alle mal in zwei Kapiteln zusammen, Kapitel 8 und 9, und da erzählt er dann die ganzen Wunder mal hintereinander weg, dann hat man es durch. Und Lukas sagt, nein, wie ein Schmied, der ein glühendes Stück Metall vor sich auf dem Amboss hat und mit dem Hammer in einem Rhythmus immer wieder darauf schlägt, um es zu formen in das Werkzeug, das er braucht. So hat Jesus das gemacht auf dem Weg. Und Lukas erzählt davon, wie er immer und immer wieder auf dem Weg, Schlag für Schlag, seinen Jüngern beibringt, Hingabe, Liebe zu leben. Liebt, lebt und tragt meine Liebe in diese Welt. Das ist Jüngerschaft. Darum geht es. Nicht das, was wir alles wissen, was wir alles schön gelernt haben, sondern das, was wir an Gottes Liebe hineintragen in diese Welt. Und ihr Lieben, wie oft fallen wir genau an der Stelle? Wir wissen so wenig, ganz bei mir. Muss ich euch gar nicht angucken, kann ich ganz woanders hingucken. Spiegel ist am besten. Wie viel weiß ich und wie viel lebe ich davon? Wie sind die Prioritäten in unserem Alltag? Was muss alles vorbereitet werden und gemacht werden? Und wo muss Liebe gelebt werden? Wie sind unsere Prioritäten? Lukas fordert uns auf dem Weg Nachfolge zu leben. Von Jesus zu leben, was es heißt, Hingabe, Liebe für diese Welt und für die Verlorenen zu leben, für die Notleidenden, für die, die ihn brauchen. Das zu lernen und zu leben. Ihr Lieben, wir nennen uns oft Christen oder wir haben andere schöne Worte dafür, Nachfolger und was man da noch alles sagen kann. Lukas erinnert sich noch an eine andere Bezeichnung, die es früher für uns gab. Sind wir Christen? Ja. Ja, weil wir zu Christus gehören. Alles gut. Aber wisst ihr, seit wann man uns Christen nennt? Ja, ihr wisst es. Dreht euch mal um. Guck mal. Wisst ihr, seit wann man uns Christen nennt? Apostelgeschichte 11. Lukas hat nicht nur das Lukas-Evangelium geschrieben, sondern auch die Apostelgeschichte. Und er erinnert daran, er erzählt, wie in Antiochia, der ersten multiethnischen Gemeinde, der ersten Gemeinde, wo nicht nur Judenchristen zusammen waren, sondern die wirklich aus den Nationen, aus den Völkern zusammengekommen ist, wie wir das erste Mal Christen genannt wurden. Aber er erzählt auch davor und danach in der Apostelgeschichte davon, wie wir ursprünglich genannt wurden, wie wir eigentlich heißen. Wisst ihr, wie wir eigentlich genannt wurden? Eigentlich, von Anfang an, hatten wir folgenden Namen. Wir waren die, die des Weges sind. Kriege ich sofort eine Gänsehaut, hat nicht nur mit der Kälte zu tun. Wir sind die, die des Weges sind. Das waren wir immer und das werden wir immer sein. Und immer wenn ein Tum drankommt, dann wird daraus etwas Statisches. Christentum, das sind wir, eine Institution. Und ich sage gar nicht, dass uns das nur schadet, aber ihr Lieben, die des Weges sind, das ist eine Bewegung, das ist ein Movement. Das geht hinein in diese Welt, das geht hinein in dein Leben und es wird sich verbreiten. Und genau das ist das, was Liebe tut. Liebe verschenkt sich. Und deswegen ist das genau das, woran Lukas uns erinnern will mit seinem Evangelium, dass wir nicht nur für uns leben, sondern dass wir auch in unserem Alltag mit Jesus auf dem Weg sind. Seine Hingabe hineinbringen in das Leben von Menschen, die ihn unbedingt brauchen und so sein Reich bauen und seine Liebe verbreiten. Ihr Lieben, ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Wir durften das in den letzten 2 Wochen erleben, wie wir auf dem Weg waren. In Bewegung, wie unsere Herzen in Bewegung gesetzt wurden. Brannte nicht unser Herz in den letzten 2 Wochen? Erinnert euch daran. Lasst es nicht ausgehen, sondern lasst es zu einem Flächenbrand werden. Ein Flächenbrand der Liebe, der sich verbreitert und diese Welt in Bewegung setzt und zu Jesus zieht, der auch euren Lieben und auch euren Lieben voller Liebe begegnen will und sich für sie hingegeben hat und es heute noch tut. Jesus ist immer da, das haben wir gelernt, das ist das Thema seiner Auftrittspredigt in Lukas 4. Er ist immer da, wo er gebraucht wird. Da ist er am meisten. Wo brauchst du ihn? In welcher Verletzung? Welchem Schmerz? Welcher Enttäuschung? Wo brauchst du ihn? Komm damit zu ihm und du wirst merken, er wird dir begegnen auf dem Weg. Ich wünsche euch, dass ihr das erlebt. Wie euer Leben zu einem Weg wird, immer tiefer, der euch hineinzieht in diese Hingabeliebe von Jesus, die uns begegnet und die hineinkommt in diese Welt, auch durch euch. Amen.